Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte jetzt am Anfang mit Ihnen, mit euch eine kleine Umfrage machen. Und zwar, wie schätzt ihr eure Müdigkeit jetzt gerade momentan ein, und zwar in so einer Skala von 1 bis 10? 1 würde heißen, ich bin noch so im Dämmerschlaf. 5 heißt, der Kaffee wirkt. Und 10 heißt, ich könnte Bäume ausreißen. Also ich frage mal, wer ist eher bei 1? Hände hoch. Dahinter haben wir einen. Oh, das ist aber schlecht. An der Technik kann ich keine Schläfer brauchen. Wer ist 5? Okay, also. Und wer kann Bäume ausreißen? Ah, sehr gut. Gut. Da sieht man natürlich auch, was das Singen auch für eine Wirkung hat, ne? Genau, und so hat ja jeder von uns, denke ich, so eine Strategie, wie man Müdigkeit bekämpft. Ja, für die einen heißt es, ich muss da erstmal einen Kaffee trinken oder Morgengymnastik machen oder Fenster auf oder Radio an oder Wasser ins Gesicht, kalt duschen, mit dem Hund rausgehen, was auch immer, gibt es ja viele Möglichkeiten. Jeder hat so seine Methode, denke ich, entwickelt, mit Müdigkeit im Alltag umzugehen. Aber die Frage ist, gibt es auch sowas wie Müdigkeit im Glauben? Und ich denke, ja, das gibt es durchaus. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht momentan sogar, dass ihr sagt, ja, ich bin irgendwo ein bisschen im Glauben ein bisschen müde geworden, ein bisschen kraftlos. Das Vertrauen zu Jesus, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Das dämmert so vor sich hin. Und wir haben vorhin einige Verse gehört aus dem Hebräerbrief. Das sind Worte, die sich an eine christliche Gemeinde gerichtet haben im ersten Jahrhundert. Und zwar Christen, die in ihrem Glauben träge und müde geworden sind. Das heißt, diese erste Begeisterung, diese Gründer, diese ersten Christen, diese Begeisterung, die hatten, die ist dann mit der Zeit eben auch etwas abgeflacht. Alles wurde ein bisschen behäbiger und irgendwann wurde man müde, schlapp, bequem, antriebsarm und kraftlos. Und das heißt, die heutige Predigt ist eine Predigt für die, die irgendwann mal angefangen haben, Jesus zu vertrauen, die gesagt haben, ja, ich gehe an den Start des Glaubens, die mit Jesus unterwegs sind. Die gemerkt haben, ja, das ist ein wunderbares Ziel. Mit Jesus leben, das gibt meinem Leben wirklich Erfüllung und das gibt meinem Leben Kraft und Hoffnung und Trost und da habe ich ein wunderbares Ziel, den Himmel, den Ort mit Jesus zusammen zu sein. Und wenn du auf diesem Weg bist, mit Jesus unterwegs, dann kann ich nur sagen heute Morgen herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dann gehörst du zu einer Zahl von Menschen, die auf diesem wichtigen Weg sind. Aber vielleicht ist dieser Weg ja auch schon ein größeres Stück auf diesem Weg zurückgelegt. Und wenn man eben eine Weile unterwegs ist, dann können sich Ermüdungserscheinungen einstellen. Falls Leute da sind, auch natürlich zu Hause am Fernseher oder sonst irgendwie, die zuschauen. Wenn Leute da sind, die noch nicht auf dem Weg mit Jesus sind, dann möchte ich Ihnen einfach den Tipp geben und den Rat geben. Sagen Sie einfach, Gott, zeig dich mir. Jesus, lass mich dich erkennen. Oder sprechen Sie irgendjemand an in der Gemeinde, den Sie kennen, wo Sie wissen, es ist ein Christ, der ist mit Jesus unterwegs. Fragen Sie, wie kann das geschehen? Die ersten Adressaten des Hebräerbriefs, wie gesagt, sie sind im Glauben müde geworden. Die Energie, die Motivation hat gefehlt. Und wenn die Motivation fehlt, dann kommen andere Dinge. Und so war es auch dort. Man hat sich angefangen, über Belanglosigkeiten zu streiten. Manche sind nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Und die anfängliche Leidenschaft für Jesus, sie hat einfach nachgelassen. Und was hat damals dazu geführt? Der Verfasser des Hebräerbriefs, er spricht zum einen von Verfolgung, Unterdrückung, Verfolgung, von Mobbing, von Gefängnis, von Raub, von Raub des Eigentums. Wir sind ja in einer anderen Situation hier in Deutschland. Gott sei Dank. Wir leben nicht in einer solchen Verfolgungssituation wie viele, viele, viele Brüder und Schwestern in dieser Welt auch heute. Wir müssen noch nicht befürchten, dass wir ins Gefängnis gesteckt werden oder dass wir umgebracht werden, wenn wir uns zum Glauben bekennen. Aber was wir merken, ist, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben. Das heißt, in einer Gesellschaft leben, wo Glaube, Gott, Christsein immer weniger eine Rolle spielt. Und deswegen ist es klar, man kann als Christ auch verspottet werden, verachtet werden. Man kann benachteiligt werden, wenn man konsequent lebt nach dem, was die Bibel uns vorgibt, was Jesus sagt. Wenn wir sagen, in ethischen Fragen, da orientiere ich mich an den Geboten, da orientiere ich mich an dem, was die Bibel sagt, da werden viele sagen, ach, ihr seid doch alles Hinterwäldler, Mittelalter. Und das ist dann sowas, das kann auf die Dauer müde machen. Das kann müde machen, vor allem, wenn man vielleicht unter der Woche bei der Arbeit, in der Schule, im Studium, wo auch immer, vielleicht sogar in der Familie oder wo auch immer, wenn man denkt, ich bin der einsame Kämpfer. Ich stehe da auf einsamen Posten mit meinem Glauben. Und dann kann man irgendwann müde werden und dann sagt man, ach, lohnt sich das Ganze überhaupt? Und dann kommt noch etwas dazu, nämlich eine Erfahrung, die jeder Christ irgendwann macht, dass man nämlich irgendwann merkt, wenn ich mit Gott, mit Jesus unterwegs bin, dann heißt das nicht, dass ich jetzt alle Probleme in Luft auflösen, sondern dass ich genauso zu kämpfen habe mit Krankheit, dass vielleicht der Arbeitsplatz bedroht ist, dass es Probleme gibt in der Familie, dass es Schwierigkeiten gibt. Und wenn diese Schwierigkeiten sich häufen oder vor allem, wenn diese Schwierigkeiten länger andauern, dann kommt es zu Ermüdungserscheinungen. Aber auch wenn es uns gut geht, können wir im Glauben müde werden. Und ich meine sogar, dass der Wohlstand für unseren Glauben die größte Gefahr darstellt. Denn das sieht man einfach nur an den Zahlen. Schau dahin, in den reichen, in den wirklich wohlhabenden Ländern, ja, da nimmt die Zahl der Christen stetig ab. Und schauen wir in andere Teile dieser Welt, ich sage es einfach mal in die armen Länder, da gibt es teilweise ein explosionsartiges Wachstum der Kirchen und der Gemeinde. Vor 100 Jahren lebten 80% der Christen in Europa und Nordamerika. Jetzt leben 70% der Christen in den armen Ländern. Wir leben in Deutschland. Wir leben in Süddeutschland. Wir leben sogar im Ländle. Und das heißt, den meisten geht es doch gut. Viele können leben ohne allzu große Sorgen. Man hat das, was man braucht. Viele haben viel mehr, als was sie brauchen. Und da kann man dankbar sein. Ja, wir können dankbar sein, wenn es uns gut geht. Aber eben der Wohlstand bringt eine Gefahr mit sich, nämlich, dass irgendwann das Leben genießen, dass das zum Mittelpunkt wird. Dass das das Wichtigste wird. Und dann wird man träge, dann wird man bequem zum Danken, zum Beten, zum Glauben. Dann tritt diese Beziehung mit Jesus mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund. Und dann dreht sich alles nur noch um die Verwaltung dessen, was wir haben. Den Besitz muss verwaltet werden, muss erhalten werden, die irdischen Dinge, das Haus, das Auto, die Hobbys, der Urlaub und so weiter. Und dann verlieren wir aus dem Blick, was eigentlich unser Ziel ist. Dass wir, wie es man mal gesagt hat oder wie es auch in der Bibel hat, dass wir in dieser Welt eigentlich nur Pilger sind, Wanderer sind durch diese Welt. Dass das nicht die letzte, die endgültige Heimat hier ist. Und die Folge ist schlaffe Hände, zitternde Knie, ein eingeschlafener, ein altersschwacher Glaube. Und die Frage ist, wie kann man dem begegnen? Schwache Knie bekommen dann wieder Kraft, wenn man anfängt zu trainieren. Und das ist dann wie in einer Reha zum Beispiel nach einer Beinfraktur. Da wird dann das schwach gewordene Bein, wo sich die Muskulatur abgebaut hat, die muss wieder trainiert, gestärkt werden. Wenn das wochenlang geruht hat, das Bein, dann muss da wirklich richtiges Training ran. Und dann wird es langsam bewegt, jeden Tag mehr. Und dann kommt der Muskelaufbau. Und das ist mühsam und das ist lang andauernd. Aber es ist erfolgreich. Und so ist es auch bei einem müde gewordenen Glauben. Der Hebräerbrief, der schickt unseren Glauben sozusagen aufs Laufband. Und er sagt, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Und da ist Anstrengung angesagt, ein Fitnesstraining. Und das Interessante ist, dass diese Aufforderung im Plural erfolgt. Es geht nicht quasi um ein Einzeltraining. Das ist auch wichtig, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und das heißt eben auch, dass der eine dem anderen vielleicht auch unter die Arme greift und ihn stützt und stabilisiert. Oder umgekehrt, wer müde Hände hat, der soll nach Unterstützung sich umschauen. Steh auf und lauf los. Das ist der ärztliche Rat für jemanden, der seine Beinmuskulatur trainieren muss. Und wie das Übertragen auf den Glauben aussehen kann, davon handeln die nächsten beiden Verse. Denn da geht's um das Laufen, um das Nachjagen. Und zwar zwei Dinge heute Morgen. Erstens, laufe dem Frieden nach. Und zweitens, laufe der Heiligung nach. Erstens, laufe dem Frieden nach. Jag dem Frieden nach mit jedermann, heißt in Vers 14. Es gab offenbar in der Gemeinde dort Streitereien. Es herrschte Unfrieden. Und Friede kommt nicht automatisch. Was automatisch kommt, das ist Neid, das ist Misstrauen, Distanz, das schleicht sich wie von selbst ein, das muss man leider so sagen, dass Menschen im Unfrieden leben, das ist an der Tagesordnung. Und das geht quer durch alle Altersgruppen, quer durch alle sozialen Schichten. Das sagt dann ein Jugendlicher über einen Klassenkameraden, den hasse ich, der hat's verdient. Oder denken wir an die vielen Hasskommentare in den sozialen Netzwerken, wo leider auch viele Christen sich dran beteiligen. Oder denken wir an die zerstörten Beziehungen in Familien, Verwandtschaften. Wie sagt der Volksmund, redet ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Wie tief sind da manchmal Gräben zwischen Familien, auch Frommen, und diese Gräben sind dann ausgefüllt mit Verletzungen, mit Anklagen, mit Vorwürfen. Nun sind Konflikte an sich nichts Schlechtes. Wenn Konflikte richtig ausgetragen werden, dann können die sogar produktiver, hilfreicher sein, als einfach so quasi, ich will die ganze Welt umarmen. Und wir wissen natürlich auch, ein konstruktiver Streit, der braucht eine grundsätzlich friedfertige Haltung. Paulus sagt in Römer 12, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt. Und da schwingt was mit, es schwingt nämlich mit, es ist nicht immer möglich. Es gibt Situationen, die lassen sich nicht klären, aktuell nicht klären, nicht auf die Schnelle klären. Es gibt Menschen, mit denen kommen wir einfach nicht klar, da knallt's immer wieder. Und trotzdem sind wir eben zum Training aufgefordert. Laufe dem Frieden nach. Und am Anfang des Kapitels steht der Schlüssel zu so einem Leben im Frieden, nämlich in Hebräer 12, 2, da heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender. Auf Jesus sehen und dem Frieden nachjagen, das hängt zusammen. Das gelingt, je mehr wir auf Jesus uns ausrichten, je mehr wir auf ihn schauen, auf ihn hören, umso mehr werden wir von ihm verändert, umso mehr bekommen wir seine Weisheit, seine Kraft, seine Liebe, auch um einen Schritt auf den anderen zuzugehen, da wo es möglich ist. Und vor allem, wenn wir sehen, dass er bereit ist, uns alles zu vergeben, dass wir aus der Vergebung leben, dann sollte uns das doch auch möglich machen, da wo es eben auch möglich ist, zu sagen, ja komm, lass uns reden. Oder die Hand ausstrecken und sagen, verzeih mir, vergib mir. Jagt ihm nach, setzt alles daran. Das ist das Erste, laufe dem Frieden nach. Und der zweite Punkt heißt, laufe der Heiligung nach. Jage der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nun gibt's bei diesem Begriff Heiligung und Heilige viele Missverständnisse. Was ist ein Heiliger? Ein Heiliger oder eine Heilige ist ein Mensch, der einfach zunächst mal zu Gott gehört. Ein Mensch, der sich Gott, der sich Jesus zur Verfügung stellt. Was ein Heiliger nicht ist, ein Heiliger ist kein sündloser Mensch. Ein Heiliger ist kein perfekter Mensch, kein Superchrist. Es gab in den ersten Jahrhunderten der Christenheit, da gab es sogenannte Säulenheilige. Das waren Leute, die haben sich aus dieser Welt zurückgezogen, sind irgendwo in die Wüste gegangen, auf so eine Baumsäule irgendwo, haben sich da drüben zurückgezogen und haben gedacht, wenn wir da sind und beten und meditieren, dann werden wir ganz heilige Menschen. Es wird berichtet, dass es einen Mönch gab, ein gewisser Simon, der hat 45 Jahre auf einer Säule gelebt. Aber das bringt uns nicht näher zu Gott. Es geht nicht darum, quasi, dass wir das Letzte aus uns herausholen, die letzten Kräfte mobilisieren. Es ist nicht so wie bei einer Zahnpastatube, wo man das Letzte noch rausdrückt, ja, das letzte Quäntchen, so geht es nicht. Es geht nämlich überhaupt nicht, dass wir an unsere Kräfte appellieren, sondern bei dem Thema Heiligung, Laufe der Heiligung nach, geht es darum, dass wir immer mehr mit Jesus Kontakt haben, uns auf Jesus ausrichten, dass wir immer mehr auf ihn schauen, dass wir sehen, wie groß seine Liebe ist, seine Gnade ist, dass wir uns das zusagen lassen, auch von Jesus, dass er sagt, du bist nicht allein, ich bin für dich da. Ich trete für dich ein, ich kenne deine Probleme, ich kenne deine Zweifel, ich kenne deine Nöte, ich kenne auch deine Schuld. Mit den Worten des Hebräerbriefs, wir haben einen Mittler, einen Vermittler, Jesus und sein Blut. Und es ist ganz wichtig, das neu zu kapieren. Dass Jesus nicht sagt, ich drücke jetzt auf die Tube bei dir, bis du quasi am Ende bist, sondern vielmehr, ich fülle dich mit all dem, was du brauchst. Bei mir kannst du auftanken. Bei mir bekommst du die Kraft, die du brauchst. Corrie ten Boom, das war eine Christin, eine berühmte holländische Autorin, die hat gesagt, Heiligung ist das Sichtbarwerden des ständig in uns wohnenden Jesus. Heiligung ist das Sichtbarwerden des ständig in uns wohnenden Jesus. Und das heißt, jag der Heiligung nach heißt, hör auf mit frommem Krampf, versuch nicht, dich vor Gott irgendwie gut darzustellen, sondern geh Schritt für Schritt deinen Weg des Glaubens mit Jesus. Corrie ten Boom hat Heiligung verglichen mit einer Bergtour. Sie hat gesagt, da wird ein Fuß für den anderen gesetzt, Schritt für Schritt, Step by Step. Und so geht Heiligung. Heiligung ist ein Prozess, dass wir Jesus einladen, sagen, Jesus, verändere du mich. Verändere du mein Denken, verändere du mein Fühlen, mein Wollen, mein Tun, sodass er immer mehr bei uns sichtbar wird. Heiligung ist das Sichtbarwerden des ständig in uns wohnenden Jesus Christus. Dass Jesus immer mehr deutlich wird und dass wir nicht auf uns schauen, sondern dass wir auf Jesus schauen. Und das ist ganz wichtig, wie bei einem Wanderer in der Bergtour, ja, dass ich nicht immer nur schaue links und rechts oder gar nach hinten, sondern dass ich schaue, da oben ist Gipfelkreuz, das ist Ziel, da müssen wir ankommen. Und darum geht, der Blick muss an Jesus hängen, nicht auf uns, nicht schauen, wie viele Fehler habe ich wieder gemacht. Bin ich ein ganzer, ein halber Heiliger, ein Dreiviertelsheiliger oder was auch immer, es hat sich noch gar nicht so viel verändert, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wir sehen auf Jesus. Den Anfänger, Vollender des Glaubens. Und dass wir das in jeder Situation glauben, ja, er ist der Heiland. Und das wissen wir ja auch sonst aus unserem Leben, dass der Umgang prägt. Das wisst ihr auch, ihr Konfirmanden, ja, je nachdem, mit wem ihr euch abgebt, mit was für Freunde das ihr habt. Das prägt euch. Und das ist genauso auch im Glauben. Wenn wir Umgang haben, pflegen mit Jesus im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft, dann prägt das uns. Das prägt unser, ja, auch unser Wertesystem, unser Gewissen, unser Herz, unser Denken, unser ganzes Leben. Deswegen schau auf Jesus. Zurück zum Anfang. Wenn ein geheiltes Bein, das gebrochen war, wieder neue Kraft bekommen sind, muss es trainiert werden. Und wir haben darüber gesprochen, so eine Reha, die kann ziemlich anstrengend und vor allem auch lange dauern. Und wenn so eine Reha eine längere Geschichte ist, dann hilft es, sich immer wieder bei der Reha deutlich zu machen, was ist das Ziel? Wenn die Reha erfolgreich war, was kann ich dann wieder alles machen, dass ich mir dann klar mache, dann kann ich wieder schmerzfrei laufen. Dann kann ich wieder ohne Krücken, ohne Bandagen umherrennen. Dann kann ich wieder Rad fahren, tanzen, auf die Berge steigen, dann kann ich einen Städtebummel machen. Und das heißt, wenn der Glaube müde geworden ist, dann gilt es neu zu trainieren. Jage dem Frieden nach, jage der Heiligung nach. Und wenn das Training mühsam wird, dann ist es wichtig, aufs Ziel zu schauen. Auf uns wartet eine neue Heimat, ein Platz im Himmel, und den können wir uns nicht verdienen, der wird uns geschenkt, weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Hier im Hebräerbrief heißt es, das Blut von Jesus redet besser als das Blut von Abel. Abels Bruder, das ist ja diese Geschichte am Anfang, Kain und Abel, wo der Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Und was schreit dieses Blut Abels? Das Blut Abels schreit, du bist schuldig. Du bist verloren. Für dich gibt's keine Hoffnung. Du bist verdammt. Du hast den Tod verdient. Du hast die ewige Verdammnis verdient. Das redet das Blut von Abel. Und was sagt das Blut von Jesus? Das besser redet, das Blut von Jesus sagt, schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Deine Schuld ist bezahlt. Deine Sünde ist vergeben, du bist gerettet, du bekommst einen Platz im Himmel. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Warum noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Und für dieses Ziel lohnt es sich, dass wir uns neu aufraffen und weiter trainieren, dass wir Schritt für Schritt weitergehen mit Jesus und dass wir uns ihm neu zur Verfügung stellen und dass wir ihn bitten, Herr, zeige du mir deinen Weg. Und alle, die in Gottes Reha-Einrichtung trainieren, die sagen Amen.